Wir stehen in Offenbarung und kommen heute zu Kapitel 8. Das siebte Siegel wird hier geöffnet und gleich werden wir sehen, das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Ganz kurz als Übersicht. In Kapitel 4, Vers 1 haben wir die Entrückung von Johannes gefunden. Die stellt eigentlich symbolisch die Entrückung der Gemeinde dar. Das nächste, was wir als Christen erwarten, und es brauchen keine anderen prophetischen Ereignisse unbedingt davor noch stattfinden. Wir können also jeden Tag denken, vielleicht heute. Johannes wird entrückt in Kapitel 4, Vers 1 und sieht dann die Gemeinde im Himmel, dargestellt in den 24 Ältesten. Er sieht Jesus Christus als Lamm Gottes in der Mitte des Thrones Gottes und das Lamm ist würdig und nimmt das Buch mit den sieben Siegeln. Das ist das Buch der Ratschlüsse Gottes in Bezug auf das Gericht der Welt. Und diese Siegel werden geöffnet ab Kapitel 6, Vers 1. Sechs Siegel zunächst in Kapitel 6. Und das erste Siegel haben wir gesehen, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, das ist der Antichrist, der offenbar werden wird nach der Entrückung der Gemeinde. Mit jedem Siegel kommt ein weiteres Gericht dazu. Und dann haben wir als Einschub gesehen, Kapitel 7 spricht über die Erweckung in Israel. Ein Überrest wird sich bekehren nach der Entrückung, zunächst 144.000. Die werden speziell versiegelt und als Gottes Eigentum gekennzeichnet. Und in der zweiten Hälfte von Kapitel 7, da sieht Johannes eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen, die sich noch nach der Entrückung bekehren werden, weil sie nicht zuvor das Evangelium schon verworfen hatten. Also die, die noch nichts gehört haben, die haben eben auch danach noch eine Chance. Eine unzählbare Schar wird sich bekehren und die gehen dann durch die große Drangsal hindurch. Diesen Ausdruck, die große Drangsal, haben wir gefunden in Kapitel 7, Vers 14. Da spricht ein Ältester und sagt in Bezug auf diese Volksmenge, dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Der Ausdruck, die große Drangsal, bezeichnet die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu Christi als König und Richter der Welt, wie das in Kapitel 19 ab Vers 11 beschrieben wird. Das ist die große Drangsal. Und die beginnt mit dem siebten Siegel, was wir jetzt gleich in Kapitel 8 lesen werden. Also die sechs Siegel davor, das sind Gerichte Gottes noch vor der großen Drangsal, aber nach der Entrückung der Gemeinde. Mit dem Auftreten des Antichristen, Kapitel 6, Vers 1, im ersten Siegel, da beginnt das, was der Herr Jesus in Offenbarung 3, Vers 10 nannte, die Stunde der Versuchung. Die schrecklichste Verführungszeit der Weltgeschichte. Aber in Offenbarung 3, Vers 10 verspricht der Herr der Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Also Jesus Christus verheißt der Gemeinde, ihr werdet nicht in diese Stunde der Versuchung kommen. Die beginnt also mit dem ersten Siegel und mit dem siebten Siegel wird eben die große Drangsal eröffnet, diese letzten 3,5 Jahre, auf die sich große Teile der Prophetie auch schon im Alten Testament konzentrieren und ganz detailliert beschreiben. In der Offenbarung wird nun also auch diese Zeit hier beschrieben ab Kapitel 8. Aber wichtig, in der Offenbarung werden uns viele Dinge mitgeteilt, geoffenbart, die man sonst anderswo in der Bibel nicht findet. Und andererseits wird manches, was man schon längst auch im Alten Testament findet über diese Zeit, wird hier nicht noch einmal wiederholt. Das ist wichtig, dass man das vor Augen hat. Also hier werden spezielle Dinge geoffenbart, die vorher noch nicht geoffenbart waren und jetzt das, was alles schon klar war im Alten Testament, noch ergänzen und vervollständigen. Denn mit der Offenbarung wird die ganze schriftliche Offenbarung Gottes abgeschlossen. Und noch etwas, das siebte Siegel umfasst also die letzten 3,5 Jahre, die große Drangsal. Wir werden gleich sehen, sobald das siebte Siegel geöffnet wird, geschieht mal nichts. Seltsam. Bei den anderen Siegelgerichten 1 bis 6, in Kapitel 6, sofort geschah etwas. Aber wir werden dann gleich sehen, gleich nach der Öffnung des siebten Siegels bereiten sich 7 Engel mit 7 Posaunen. Und einer posaunt nach dem anderen und dann kommen schreckliche Gerichte. Und daraus folgt, das siebte Siegel besteht eben aus 7 Posaunengerichten. Und später werden wir sehen, bei jeder Posaune geschieht etwas, aber bei der 7. Posaune, wenn die geblasen wird, geschieht zunächst einmal nichts. Aber dann bereiten sich 7 Siegel mit 7 goldenen Schalen. Und jedes Mal, wenn eine Schale ausgeleert wird auf die Erde, kommt ein fürchterliches Gericht auf die Erde. Und daraus folgen wir, der Inhalt des 7. Posaunengerichts ist eben das 7-fache Gericht der Schalen. Also, halten wir fest, 7 Siegel, aber das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichten, wobei die 7. Posaune aus 7 Schalengerichten besteht. Und jetzt wird klar, also die Drangsal besteht aus einem Siegel, aber dieses Siegel ist so intensiv. Und darum nennt der Herr Jesus auch diese Zeit in Matthäus 24, die Zeit wird so schrecklich sein, wie es nie gewesen ist von Anfang der Welt an und wie es dann auch nie mehr nachher sein wird. So, das mal als Einführung. Jetzt lesen wir Kapitel 8. Wer liest uns vor am Mikrofon?
Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurde ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte, und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Und der vierte Engel posaunte, Und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht gleicherweise. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen, mit lauter Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen und der drei Engel, die Posaunen werden.
Vielen Dank. Also, das siebte Siegel wird in Vers 1 geöffnet durch den Herrn Jesus und es geschieht kein Gericht. Zunächst entsteht ein Schweigen im Himmel, eine halbe Stunde. Und wir werden gleich sehen, das ist die Ruhe vor dem großen Sturm. Und dann wird aber gleich erklärt, sieben Engel oder die sieben Engel, die vor Gott stehen, die bereiten sich mit den sieben Posaunen. Eben, das macht jetzt klar, der Inhalt des siebten Siegels, das sind die sieben Posaunengerichte. Aber bevor nun diese einzelnen Posaunengerichte beschrieben werden, ab Vers 6, kommt hier wieder ein kleiner Einschub. Und zwar mit dieser himmlischen Erscheinung, ein anderer Engel am goldenen Altar bringt hier Rauchwerk dar. Und wir haben gesehen, die Offenbarung ist ja so aufgebaut, dass der strenge zeitliche Ablauf von sieben Siegeln, sieben Posaunen und sieben Schalen immer wieder unterbrochen wird durch Einschübe, die die Hintergründe der Zeit beschreiben, sogar zeitlich in die Vergangenheit zurückgreifen oder sogar zeitlich in die Zukunft vorausgreifen, um zu erläutern. Hier haben wir wieder einen solchen Einschub, nämlich von Vers 3 bis und mit 5. Ein sehr kleiner Einschub. Wo hatten wir den letzten Einschub gehabt? In den Ablauf? Kapitel 7. Dort war es ein ganzes Kapitel. Und ich habe schon darauf hingewiesen, wir werden das eben im Lauf des Studiums der Offenbarung immer noch deutlicher sehen. Diese Einschübe sind ganz systematisch gemacht. Und zwar immer so, dass vor Nummer 1 kommt so ein Einschub, zwischen Nummer 6 und 7. Und dann wieder vor 1, zwischen 6 und 7. Also der erste Einschub war eigentlich Kapitel 4 und 5. Johannes wird in den Himmel entrückt und sieht, wie es dazu kommt, dass das Lamm Gottes im Himmel das Buch des Gerichtes nimmt. Und dann kommt eben Nummer 1, Kapitel 6, Vers 1, erstes Siegel bis 6. Und eben zwischen 6 und 7 wird Kapitel 7 eingeschoben. Da wird erklärt, aufgepasst, in dieser Zeit der Gerichte gibt es zwei Gruppen auf Erden, die Gottes Zeugnis tragen werden. Nämlich der Überrest aus Israel, der sich bekehren wird, zunächst die 144.000, und eine unzählbare Schar aus allen Völkern. Und jetzt kommt das siebte Siegel, aber gleich ein Einschub, bevor dann die erste Posaune beschrieben wird. Und das ist eben das Thema mit dem anderen Engel am goldenen Räucheraltar. Und wir werden gleich sehen, warum das so wichtig ist. Jetzt wollen wir einfach zuerst mal schauen, was da geschrieben steht. Kapitel 8, Vers 3 erwähnt einen anderen Engel. Wo steht er?
Am Altar.
Jawohl. Und Frage, an welchem Altar? Es gibt ja im himmlischen Tempel zwei Altäre. Den Brandopferaltar, draußen vor dem Tempelhaus, und den goldenen Räucheraltar im Heiligen, im Tempelhaus. Welcher Altar ist da gemeint? Johannes sieht diesen anderen Engel stehen am Altar. Ist das der goldene Altar? Aber schauen wir mal, in Vers 3 am Schluss wird dann ausdrücklich gesprochen von dem goldenen Altar.
Der vor dem Thron ist.
Ja. Und wir müssen noch etwas sehen. Vers 5 erklärt uns, der Engel nahm das Rauchfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Sehen wir, da steht auch wieder der Altar. Im Gegensatz zu Vers 3 am Schluss, wo es heißt eben der goldene Altar. Und am Anfang von Vers 3 heißt es einfach, er stellte sich an den Altar. Nun, was hier beschrieben wird, ist die tägliche Verrichtung, die wir kennen aus Tempelzeiten. Wissen Sie, Jahr 70, als es noch den Tempel gab in Jerusalem, da musste jeden Tag ein Priester das Rauchwerk darbringen. Und das war die beliebteste Aufgabe eines Priesters. Diese Aufgabe durfte man nur einmal im Leben erfüllen, weil es ja tausende von Priestern gab. Und alle wollten diese beliebteste Arbeit einmal tun. Und wie kam man dazu, dass man dazu ausgewählt wurde?
War das die Arbeit, wo auch der Zacharias machen durfte?
Ja, das ist genau die Arbeit von dem Priester Zacharias in Lukas 1, also in der Vorweihnachtsgeschichte. Lesen wir kurz dort nach Lukas 1. Liest du gleich am Mikrofon ein paar Verse. Lukas 1, Abvers 5.
Bis wohin?
Ich unterbreche dich.
Ah, ja.
Sagen wir bis Vers 16.
Gut. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden.
Und das, bis Vers 23.
Ja. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus.
Ja, vielen Dank. Also hier wird das ganz deutlich beschrieben. Zacharias war aus der Abteilung Abia. Vers 5, ja. Und das war die 8. Abteilung der 24 Priesterabteilungen. Ich war schon, David hatte in 1. Chroniker 24 alle Priester eingeteilt in 24 Abteilungen. Und immer an der Spitze gab es einen Ältesten. Das ist übrigens auch der Hintergrund der 24 Ältesten in Offenbarung 4 und 5. Das sind, die haben weiße Gewänder, also das sind Priester, das sind quasi die Häupter von 24 Priesterabteilungen. Zacharias gehörte zur 8. Abteilung. Jede Abteilung hatte eine Woche Dienst, von Schabbat bis Schabbat. Und immer am Schabbat wurden dann auch die Schaubrote ausgewechselt im Allerheiligsten. Kamen wieder neue Brote rein und die Priester durften dann diese Schaubrote essen. Und bis wieder zum nächsten Schabbat und dann wurden mit dem Wechsel der Abteilung wurden auch die Brote wieder gewechselt. Und so haben die also 24 Wochen abgedeckt mit den 24 Abteilungen. Aber das Jahr ist ja ein bisschen länger. Und so mussten die dann noch ein zweites Mal kommen und so hat man 48 Wochen abgedeckt. Aber auch da ist das Jahr noch ein bisschen länger. Es war so, an den großen obligatorischen Festen, wo die Tora sagt, alle Männer, für die ist obligatorisch, für die Frauen war es freiwillig, müssen nach Jerusalem kommen zum Passafest, zum Fest der Wochen, das ist das Pfingstfest, und zum Laubhüttenfest im Herbst. Da mussten eben das ganze Volk anwesend sein in Jerusalem und da gab es so viel Arbeit im Tempel, so viel logistische Bewegung, da musste man alle 24 Priesterklassen beieinander haben. Und drum, wenn Johannes eben in der Offenbarung die 24 Ältesten sieht im Himmel, nachdem er entrückt worden war, dann war für ihn klar, das ganze Volk der Priester ist da im Himmel. Nicht nur ein Teil, die entschlafenen Gläubigen. Und zwar haben ja in der Offenbarung haben diese 24 Ältesten nicht nur Priestergewänder, sondern auch goldene Kronen. Das sind Priester und Könige. Und darum stellen die ganze Gemeinde dar. Die Gemeinde ist ja ein Volk von Priestern und Königen nach Offenbarung 1, Vers 5. Ausdrücklich wird das dort deutlich gemacht. Und darum, wenn Johannes in den Himmel kam, die 24 Ältesten sah, da wusste er, aha, jetzt ist Fest im Himmel. Und das ganze Volk ist versammelt. Darum ist das ein wunderbares Bild der Gemeinde, die jetzt vollständig im Himmel ist. Ja, aber jetzt gehen wir zurück zur Geschichte von Zacharias. Er hat also seinen Dienst erfüllt, diese 8 Tage, wie das in Kapitel 1, Vers 23 angedeutet ist. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes, also da muss man wissen, das waren 7 Tage, erfüllt waren, ging er weg nach seinem Hause. Und nun haben wir gelesen, er wurde ausgewählt für den Dienst des Räucherns, Vers 9, durch das Los. Sieht man das? Traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Das Los wurde so entschieden. Alle Priester mussten sich am Morgen versammeln in der Halle der behauenen Steine. Das war ein ganz besonderes Gebäude in der Ecke, und zwar in der Südostecke des innersten Vorhofes. Ich kann genau erklären, wenn man auf den Tempelberg geht, wo das ist. Man kommt also über das Mugrabi-Tor rauf auf den Tempelplatz. Das ist der normale, einzige mögliche Eingang für Nicht-Muslime. Kommt man auf den Tempelplatz, gleich sieht man die El-Aqsa-Moschee. Aber dann geht man links rüber auf die erhöhte Plattform, wo der Felsendom steht im Zentrum. Geht man also die Treppe hoch auf die erhöhte Plattform. Und dann, diese Ecke dort auf der erhöhten Plattform, diese Südostecke, das ist genau die Stelle, wo das Haus der behauenen Steine war. Also kann man da hingehen und wirklich wissen, da war Zacharias. Und da wurde das durchs Los entschieden. Und zwar ging das so: Ein Priester sagte irgendeine Zahl, sagen wir 376. Und alle Priester mussten Finger aufhalten. Jeder konnte machen, was er will. Sagen wir, beide Daumen oder alle Finger. Und dann wurden alle Finger gezählt. Und da, wo man dann auf die Zahl 376 kam, den hat man genommen. Das hat man aus dem Grund gemacht, man hätte ja auch, so wie die Kinder das machen, man hätte die Person abzählen können. Aber das hat man nicht gemacht, um nicht dem Verbot zu unterliegen. In 2. Mose wird gesagt, dass man das Volk nicht zählen darf. Und darin hatte sich ja David verschuldet, nicht wahr? Und um nicht Personen zu zählen, zählte man Finger. Ja. Aber, muss man sich vorstellen, der Zacharias war ein alter Mann. Und er hat das ein Leben lang mitgemacht und hat nie das große Los bekommen. Und jetzt als alter Mann kriegte er dieses Los, in den Tempel zu gehen. Und wenn er dann dran kam, wurde das so durchgeführt. Andere Priester mussten alles vorbereiten. Und man musste Kohlen nehmen vom Brandopferaltar draußen, und die mussten ins Heilige gebracht werden. Aber wenn dann alle Vorbereitungen gelaufen waren, dann war dieser Priester ganz allein im Allerheiligsten. Alle mussten gehen. Der war allein. Und dann nahm er das goldene Rauchgefäß, von dem wir in Offenbarung 8 gelesen haben. Das muss man sich vorstellen, da ist ein Tablett, goldenes Tablett, darauf ein Kelch, weil dieses Gefäß sieht aus wie ein Kelch, und auf dem Kelch noch ein Deckel, so kuppelförmig, alles aus Gold. Also diesen Deckel musste er abnehmen, und darin war dieses heilige Räucherwerk, eine ganz bestimmte Mischung, die man für Privatzwecke nicht kopieren durfte, gemäß den Angaben in 2. Mose. Das war nur für das Rauchwerk im Tempel. Und dann hat der Priester wir wissen das so detailliert, weil es in der rabbinischen Literatur alles überliefert ist, mit beiden Daumen musste er dieses Rauchwerk da aus dem Kelch rausmachen und auf die Kohlen, die vom Brandopferaltar in der Zwischenzeit auf den goldenen Altar gelegt worden waren, auf diese Kohlen runterfallen lassen. Und zwar musste er immer beginnen von hinten nach vorne. Warum nicht von vorne nach hinten? Wie?
Dass er der Rauch nicht ins Gesicht
kriegt. Ja, beziehungsweise das könnte gerade Verbrennungen der Hände geben. Also war alles geregelt. Von hinten her, aber er hat das noch nie gemacht. Ja, das war zum ersten Mal. Man muss alles korrekt machen, von hinten her nach vorne. Und dann stieg der Rauch gerade auf. Und man wusste genau, was das bedeutet, symbolisch. Aus dem Alten Testament. Das bedeutet das Rauchwerk. Ein Bibelvers, der das ganz klar sagt. Wie? Gebete. Und jetzt wo? Wir glauben nur, was wir lesen in der Bibel. Hilft jemand? Psalm 141, ein Psalm von David. Liest jemand Vers 3?
Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund.
Das ist Vers 2. Ich dachte, die Zählung sei anders, ja.
Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend.
Ah, da haben wir es. Rauchwerk als Gebet. Also, das spricht von dem Gebet, und zwar von dem Gebet, das Gott wohlgefällig ist. Nicht wahr? Man kann für ganz verkehrte Dinge beten, das ist nicht Rauchwerk. Also wenn ich jetzt beten würde, dass ich einen Ferrari-Geschenk kriege, das könnte man nicht vergleichen mit Rauchwerk. Das ist wirklich schräg. Aber eben Gebete, die in Übereinstimmung sind mit Gottes Gedanken und Gottes Plänen, das ist übrigens das, was der Herr Jesus nennt in Johannes 14 bis 16, beten in seinem Namen. Das bedeutet nicht, dass wir beten, irgendetwas beten und am Schluss noch sagen, in Jesu Name. Das können wir schon sagen, aber mit dem ist es nicht gemacht. Aus dem wird, mit der Formulierung wird nicht daraus ein Gebet im Namen Jesu. Im Namen Jesu heißt ein Gebet, das wirklich seiner Person entspricht. Ich glaube, wenn jemand irgendeine Handlung in der Firma durchführt, im Namen des Chefs, dann tut er das, als würde das der Chef machen. Und wenn wir beten im Namen Jesu, dann heißt das, wir beten genau das, was Jesus Christus beten würde. Und ein solches Gebet ist wohlgefällig und das wird auch garantiert erhört. Also, das war die Bedeutung, da hat er das dargebracht. Und wir sehen, im gleichen Moment haben die Leute draußen im Vorhof was gemacht? Die Frauen im Frauenvorhof und auch oben auf der Empore, da hatten sie die beste Aussicht auf den innersten Vorhof. Und die Männer durften einen Streifen im innersten Vorhof betreten, den sogenannten Israel-Vorhof. Und was machten sie dort? Während Johannes, der Vater von Johannes, eben Zacharias im Tempel war?
Gewartet und gebetet.
Ja, wo steht das?
Vers 21. Vers 10 steht, und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns.
Jawohl, genau. Es gab zwei Zeiten, wo das Volk betete, im Zusammenhang mit dem ersten Opfer des Tages. Das Morgenbrandopfer wurde um 9 Uhr morgens aufgelegt. Und das Abendbrandopfer wurde das letzte Opfer wurde um 3 Uhr nachmittags aufgelegt. Und dazwischen kamen alle anderen Opfer. Freiwillige Opfer, vorgeschriebene Opfer, alles war zwischen 9 Uhr und 3 Uhr zu erledigen. Und eben um 3 Uhr nachmittags, da war die Vorschrift nach 2. Mose 30, zwischen den zwei Abenden, da musste ein Priester das Rauchwerk darbringen. Ich war dieser Ausdruck zwischen den zwei Abenden, ist ziemlich seltsam auf Deutsch. Aber es ist einfach wörtlich übersetzt, Hebräisch, Ben Arbaim, Erev ist Abend, und Arbaim, das ist der Doppelabend. Und damit ist im Hebräischen ganz klar gemeint, die Zeit von 3 Uhr bis 6 Uhr. Also im Frühjahr ist es nach Sonnenstand von 3 bis 6 Uhr und dann beginnt ja der neue Tag mit dem Abend. Also diese letzten 3 Stunden des Tages bis zum Einbruch der Dunkelheit. Das ist diese Zeit, wenn es heißt in 2. Mose 30, er soll räuchern zwischen den zwei Abenden, das heißt um 3 Uhr nachmittags. Und jetzt sehen wir, diese Zeiten von 9 Uhr bis 3 Uhr, die Opferzeiten im Tempel, entsprechen genau den Zeiten, ja?
Und 15 Uhr oder 3 Uhr war ja dann die Todesstunde von Jesu.
Und 9 Uhr?
Die Kreuzigung.
Ja, da wurde der Herr gekreuzigt. Um die dritte Stunde, man zählt von morgens 6 Uhr, um die dritte Stunde wurde er gekreuzigt, um die neunte Stunde von 6 Uhr morgens, 9. Stunde, 15 Uhr, starb er. Also die Opfer im Tempel, die haben Tag für Tag genau die Zeiten der Kreuzigung schon im Voraus markiert. Und eben um 3 Uhr dann dieses Opfer, Rauchopfer, das das Gebet darstellte, und das Volk ist gleichzeitig im Vorhof, in den Vorhöfen gewesen und hat gebetet. Und gewissermaßen war das Gebet des Volkes unterstützt durch diesen Wohlgeruch der da im Heiligtum aufstieg. Und eben das Besondere, die Pointe, wenn man den Hintergrund weiß, den jüdischen Hintergrund, ist die Pointe, also da traf jetzt diesen alten Mann, nachdem er ein ganzes Leben darauf gewartet hatte, das Los, in den Tempel zu gehen. Und jetzt wissen wir, da war ganz allein. Steht da am goldenen Altar und stimmt nervös, macht das zum ersten Mal in seinem Leben. Und dann steht da einer neben dem Altar. Haben wir das gesehen? Wo? Vers 11. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, zu Rechten des Räucheraltars stehend. Das war ein Schock. Da steht einer da plötzlich. Und es heißt ja auch, und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht überfiel ihn. Und wer war das, der da stand? Gabriel. Vers 19. Lies jemand Vers 19 vor.
Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen.
Oh. Also der hat ihn da auf Hebräisch angesprochen: Ani Gabriel, Sheomed Lifneha Elohim. Ein Engel, der vor Gott steht. Das ist ja einer von diesen sieben. Haben wir das nicht gesehen? In Offenbarung 7 haben wir doch gelesen von den Engeln mit den Posaunen. Das schon. Offenbarung 8 meine ich natürlich. Was haben wir gelesen? Vers 2. Ja, und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen. Es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Oh, also der Engel Gabriel war einer von diesen sieben. Also Engel, die ganz an der Spitze der Millionen von Engeln stehen, und die haben einen bevorrechteten Platz, da in der Gottesgegenwart im Allerheiligsten vor Gott zu stehen. Und das Schöne hier in Lukas 1 ist, dieser Engel wurde zu Zacharias geschickt, um ihm eine gute Botschaft zu bringen. Er wird ein Kind haben, an dem er Freude haben wird. Nicht nur, solange es nicht sprechen kann, ja? Ja, das ist ja so. Aber es wird ihm wirklich auch gesagt in Vers 14, und er wird dir zur Freude und Wonne sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das kann leider nicht von jedem Menschen gesagt werden. Aber das liegt in unserer Verantwortung, wie wir uns entscheiden, welchen Weg wir gehen. Aber der wusste schon als Vater, dass das gut rauskommt. Nicht wahr? Wir haben 6-mal so kleine Babys auf den Armen gehabt, aber wir wussten nie, ob die sich dann wirklich alle bekehren und geradlinig den Weg gehen nach dem Evangelium. Das weiß man nicht. Man betet dafür und macht, was man kann. Aber das war schon speziell, dieser alte Mann hatte also die Zusage. Und der wird ein Segen sein. Also, jetzt aber sehen wir noch den Kontrast. Dieser Gabriel, der vor Gott steht, verkündet diese gute Botschaft. Aber was machen diese sieben Engel, die vor Gott stehen, in Offenbarung? Wie? Nein, die sieben Engel, die vor Gott stehen. Ja, und mit den Posaunen kommen die schrecklichsten Katastrophen über diese Welt. Da freut sich dann keiner darüber. Das ist der Kontrast, nicht wahr? Also, einer von diesen sieben ist Gabriel, wird uns in der Bibel namentlich erwähnt. Und der ist bekannt sonst als Engel, der gute Botschaft bringt. Wo wurde er noch eingesetzt?
Bei Maria.
Bei Maria. Hat er auch die beste Botschaft gebracht, dass sie die Mutter werden soll von dem Messias. Und wo wurde er auch noch eingesetzt? Bei Daniel, wo? Ja, Daniel 9, die Prophetie über die Jahrwochen, mit denen man auch berechnen konnte, wann Jesus Christus kommen sollte. Man kann genau berechnen, im März, April 32 nach Christus sollte er als Fürst kommen. Das hat Gabriel, diese Botschaft der 70 Jahrwochen, hat er mitgeteilt. Und diese Prophetie, Daniel 9, ist ja so wichtig, Das ist der Schlüssel zum gesamten biblischen Prophetieverständnis. Wenn man Daniel 9 mit den Jahrwochen nicht verstanden hat, kann man die ganze Prophetie nicht verstehen. Auch die Offenbarung, es geht alles nicht. Das gibt erst das Gerüst, das Knochengerüst, kann man sagen, für die ganze Prophetie, und der Rest ist dann das Fleisch und die Sehnen daran. So kann man das vergleichen. Das war also auch dieser Gabriel. Wen kennt man noch als einen der ersten Engelfürsten? Namentlich? Michael. Wo steht das, dass der einer der ersten Engelfürsten ist? Daniel 10, ja, genau. Schlagen wir das kurz auf. Da erzählt ein Engel, der namentlich nicht genannt wird, dem Daniel, wie er eine Auseinandersetzung hatte mit dem gefallenen Engelfürsten an der Spitze von Persien. Also ein dämonischer Engel. Liest jemand?
10,
Daniel 10, Vers 13 vor, genau. Ja, gerne.
Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien.
Jawohl. Und der Ausdruck erster Fürst, das gibt ein Wort, das wir alle kennen. Ja, Archangelos, Erzengel. Das heißt erster Fürst. Und im Judasbrief, da wird ja der Engel Michael ausdrücklich genannt, Erzengel. Aber eben Daniel 10, Vers 13 macht, er ist nicht der einzige Erzengel. Sonst gibt es noch weitere. Er ist einer der ersten Engel. Und da haben wir eben in Offenbarung 8 diese sieben Engel, die vor Gott stehen. Und nur zwei werden in der Bibel namentlich genannt. Eben Gabriel und Michael. Und Michael, was ist eigentlich seine ganz besondere Aufgabe, die er von Gott hat? Ja, wo steht das? Daniel 10, nämlich wo? Vers 21, Jerry, liest du mal vor.
Doch will ich dir kundtun, was im Buch der Wahrheit verzeichnet ist.
Also das ist ein Engel, der spricht, ja.
Und kein einziger steht mir gegen jeden mutig bei, als nur Michael, der Fürst.
Steht bei dir Michael, der Fürst?
Ah,
das ist der Punkt. Michael, euer Fürst, sagt er dem Juden Daniel. Michael, das ist euer Fürst. Und noch klarer wird es aus Daniel 12, Vers 1. Liest du auch noch, Jerry? Jawohl. Also hier haben wir übrigens wieder einen Zusammenhang zu unserem Thema. Große Drangsal, die wird hier erwähnt. Und in dieser großen Drangsal wird also der Engelfürst Michael ganz besonders sich für Israel einsetzen. Also wir sehen, an der Spitze der verschiedenen Staaten stehen Engelmächte. Daniel 10, Vers 13 sagt, an der Spitze von Persien, aber ein gottwidriger Engelfürst. Ja, jetzt versteht man die Politik im Iran ein bisschen besser. Ja, ich meine, die meisten sehen die Weltgeschichte nur als normales Schachspiel. Ja? Aber eigentlich ist das eben ein Schachspiel auf zwei Etagen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja? Also zwei Schachspiele, zwei Schachbretter übereinander. Das, was man sieht, das ist der sichtbare Bereich dieser Welt, wo Völker miteinander streiten und Auseinandersetzungen haben und Diskussionen und Verhandlungen und so weiter, ja? Ganze Zeit. Aber darüber gibt es noch eine Ebene. Und da sehen wir, dass in der Engelwelt Kämpfe stattfinden zwischen Engel Gottes und Engel Satans. Und auch da spielt eben dieser Michael eine ganz spezielle Rolle, weil er an die Spitze von Israel gesetzt ist, um Israel zu verteidigen. Und dieser Michael ist ja auch unglaublich stark. Wir werden noch sehen, später in Offenbarung 12, der hat einen Kampf mit Satan und er gewinnt gegen Satan. Können wir das kurz mal aufschlagen? Das ist so ein kurzer Engel-Exkurs. Wir kommen schon wieder zurück auf Offenbarung 8. Offenbarung 12, Vers 7. Liest jemand vor am Mikrofon, bitte.
Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sich vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.
Ja, also dieser Kampf wird stattfinden genau am Beginn der großen Drangsalszeit. Also zu Beginn dieser letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und bis zu dem Zeitpunkt hat also Satan Zugang in den Himmel vor den Thron Gottes und da klagt er an, genauso wie im Buch Hiob. Da hat er Hiob angeklagt und ihn hingestellt als einen treuen Gläubigen, nur wegen seiner Vorteile, weil er reich ist. Als reicher Mann ist es einfach, eben gläubig zu sein. Aber wenn dem mal so richtig was zustoßen wird, dann wird er sich sofort lossagen. So hat er ihn verklagt. Und das tut der Satan durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch, auch heute noch. Aber dann ist Schluss. Und Michael wirft ihn aus dem Himmel hinaus. Das ist sehr eindrücklich, das zu sehen. Denn manche Leute haben so die Vorstellung manchmal, dass der Satan so eine Art Gegengott sei. Überhaupt nicht. Das ist ein Geschöpf, so wie alle Engel Geschöpfe Gottes sind. Und zwar ein Geschöpf, das sich entschieden hatte, gegen Gott aufzustehen. Und so wurde er zum Satan. Aber er ist sogar ein Engel, zwar sehr stark, aber der von einem anderen Engel besiegt werden kann. Michael ist stärker als er. Und das rückt alles an den richtigen Platz. Ohne den Teufel zu verniedlichen, ja? Muss man einfach sagen, ja, aber. Und schon gar nicht die Idee von einem Gegengott. Also, er wird da hinausgeworfen, so besiegt. Aber, wie gesagt, hier haben wir den Satan und seine Engel. Das sind all die anderen Engel, die gefallen sind, die Dämonen. So wie Michael auch seine Engel hat, also Engel, die ihm unterstellt sind, die kämpfen. Und dann sehen wir eben, der Satan wird runtergeworfen und von dort an weiß er, es ist in der Bibel klar offenbart, es bleiben nur noch 3,5 Jahre. Und darum wird er wütend, was er nur kann. Aber eben, es sind solche Engelmächte an allen, an der Spitze aller Nationen. Daniel 10,13 spricht von dem Fürsten von von Persien. Und am Schluss von Daniel 10 liest man von dem Fürsten von Griechenland. So, jetzt weiß man auch noch, was hinter dieser ganzen Finanzkrise noch steckt. Ja, ja, so ist es. Und das ist bei allen Nationen so, aber bei Israel, dort haben wir diesen Engel Gottes Michael, der sich für Israel einsetzt. Die ganze Welt ist gegen Israel. Und da können Leute und alle Nationen, die können Kriegsverbrechen begehen, was sie wollen, aber das sind keine Juden. Von den Juden wird erwartet, dass sie gar keine Fehler machen. Und wehe, es wird ein Fehler gemacht, oder sie machen keinen Fehler, aber man sagt, auch dann ist es ein Fehler. Das ist eigenartig. Die ganze Welt gegen sie. Aber man muss sagen, die haben aber auch einen anderen Engelfürsten an der Spitze. Und so toll ist es nicht, was Persien an der Spitze hat und was Griechenland an der Spitze hat und die Schweiz. Ja, aber dann versteht man auch, was eben da steht in Epheser 6, Vers 12. Können wir das noch kurz aufschlagen? Epheser 6, 10 bis 12. Da wird in den weiteren Versen die Waffenrüstung Gottes für die Gläubigen beschrieben.
Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.
Jawohl. Also hier wird klar gesagt, die Gemeinde hat keinen Krieg zu führen mit Menschen, mit irdischen Waffen. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Also die Gemeinde hat kein Schwert bekommen, das hat der Staat. Nach Römer 13 hat Gott dem Staat das Schwert gegeben und er trägt es nicht umsonst. Aber die Gemeinde hat keine Schwertgewalt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und darum, all die Journalisten, die immer wieder Angst haben vor den christlichen Fundamentalisten, denen darf man versichern, Das hat nichts zu tun mit Schwert oder mit Maschinengewehr unter der Manteljacke. Wir haben keinen solchen Auftrag. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen und die Liebe Gottes bekannt zu machen. Aber auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Aber von uns Christen muss man keine Angst haben, wir machen keine Revolution in Deutschland. Ja? Wir haben nichts zu tun mit Marxismus. Und Aufstand gegen die Oberen und so weiter. Nein, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, aber wir haben einen geistlichen Kampf zu führen. Und das merkt man, wenn es um Auseinandersetzung geht über Irrlehre, über Unmoral, über Abtreibung und so weiter. Natürlich, wir äußern uns dazu. Und es ist ein geistlicher Kampf, der hier zu führen ist, denn hinter all diesen Dingen stehen eben finstere Mächte. Und hier wird es gesagt, unser Kampf ist wie die Gewalten, wie die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wie die Weltbeherrscher dieser Finsternis, auf Griechisch die Kosmokratoren. Das sind eben diese Engelfürsten an den Spitzen der Staaten. Und jetzt merkt man, woher das kommt, dass wir einen solchen geistlichen Kampf haben. Und wenn wir uns zu Dingen äußern, aufgrund der biblischen Aussagen, dann bekommen wir aber heftigen, giftigen Gegenwind. Das ist klar. Das ist normal. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Lukas 1, noch ganz kurz. Ja. Es wird einfach gesagt, in Hesekiel 28, ab Vers 12, wird der Fall des Satans beschrieben. Wie übrigens auch in Jesaja 14, Vers 12. So kann man sich das gedächtnismäßig merken, ja. Jesaja 14, 12, Hesekiel 28, 12. Und in Jesaja 14 ist der Satan, der hinter dem König von Babylon steht, und Hesekiel 28, der Satan, der hinter dem Fürsten von Tyrus steht. Ja. Und dort eben in Hesekiel 28, Vers 12 wird gesagt, er war ein schirmender Cherub. Das heißt, er war also einer, ein Cherub, der um den Thron Gottes, einer von diesen vier. Ich war, in Offenbarung 4 haben wir ja gelesen von den vier lebendigen Wesen, die mit Löwengesicht, mit Ochsengesicht, mit Menschengesicht und Adlergesicht. Das sind also ganz mächtige Engel, die werden eben nicht genannt Erzengel, sondern in Kolosser 1, Vers 15 werden die genannt Throne. Das sind Thronengel, die den Thron Gottes bewachen. Und weiter wird in Hesekiel 28, wenn man eine gute Übersetzung hat, gesagt, dass das ein Musikerengel war. Es wird gesagt, am Tag, als er erschaffen wurde, wurden seine Instrumente, Tamburin und Flöte bereitet. Also es war ein Tempelmusiker im himmlischen Tempel, ein Cherub, ein Thronengel. Ja, also auf jeden Fall zu den Höchsten, ja. Genau, aber das ist einfach, was man vom Bibeltext konkret sagen kann. Wie? Ja, klar, klar. Aber er gehört eben zu dieser Klasse, die genannt wird Throne. Wir können das kurz abschlagen, Kolosser 1, Vers 15. Das ist ja so eine solche Stelle, die liest man immer wieder und kaum einer versteht, was jetzt da steht, konkret. In Kolosser 1, Vers 16 ist das, nicht 15. 16 wird gesagt, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, alles erschaffen hat. Und zwar das Sichtbare und das Unsichtbare. Liest jemand?
Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen.
Jawohl. Also, es seien Throne, in der alten Elberfelder so übersetzt, es seien Throne, das sind die Thronengel, diese Cherube. Oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und das Wort Fürstentum, das ist verwandt mit eben Erzengel, Archonten. Das sind diese Oberengel. Ja, also der Herr Jesus hat alles erschaffen, das sind Geschöpfe, er selber ist der ewige, ist ewiger Gott. Gut, gehen wir zurück zu Lukas 1 nochmals. Dann machen wir gleich Pause in ein paar Sekunden. Also, wir haben den Zusammenhang gesehen zwischen dem Räucherwerk und dem Gebet. Und jetzt werden wir gleich nach der Pause dann sehen, dieser andere Engel im Himmel, der bringt eben auch Räucherwerk dar mit diesem Rauchfass. Und dann wird gesagt, was ist der Sinn, der Zweck dieses Rauchwerks? Was ist der Zweck?
Die Gebete der Heiligen.
Nochmals?
Die Gebete der Heiligen.
Noch genauer. Also die alte Elberfelder hat das sehr treffend übersetzt, auf dass ihr Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar. Also das ist gewissermaßen zur Unterstützung der Gebete der Heiligen. Und jetzt werden wir dann nach der Pause gleich sehen, dass bevor die große Drangsal wirklich loslegt, da sagt der Herr Jesus in Matthäus 24 den jüdischen Gläubigen, sie müssten beten, dass diese große Drangsal nicht im Winter beginnt, nicht an einem Schabbat-Tag. Und dann sagt er, es wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Schöpfung nicht gewesen ist. Aber die Gläubigen nach der Entrückung, vor der Drangsal, die müssen beten, dass der Herr das alles so wunderbar lenkt zu ihren Gunsten. Und hier wird der Hintergrund gezeigt, was im Himmel geschieht. Da wird Kraft gegeben. Und gleich werden wir auch noch sehen, wer ist eigentlich diese geheimnisvolle Person. Aber das nach der Pause. Übrigens, dieses goldene Rauchfass, ein solches Rauchfass hatte Israel bis ins Jahr 70. Da wurde der Tempel durch die Römer zerstört. Von dann gab es das nicht mehr. Aber in den vergangenen Jahren wurden ja viele Tempelgeräte neu hergestellt für den Gebrauch im kommenden dritten Tempel und auch eben das goldene Rauchfass. Ich habe das schon original gesehen. Ja, und jetzt eben die Frage, wer ist eigentlich dieser Priesterengel? Er wird genannt in Kapitel 8, Vers 3, ein anderer Engel. Und er gibt Kraft den Gebeten. Wer ist dieser Engel? Es ist ja so, das Wort Engel heißt auf Griechisch, das weißt du ja, Angelos. Und was heißt Angelos auf Deutsch? Bote. Das gleiche entsprechend im Hebräischen Malach. Und das meint nicht zwingend ein Engelwesen. Angelos wird im Neuen Testament auch gebraucht für einen Menschen. Wo zum Beispiel? Angelos heißt einfach Bote. Das kommt von Angelo, schicken. Angelos ist ein Geschickter, ein Gesandter. Und das kann natürlich ein Engelwesen sein. Sie sind, wie Hebräer 1, Vers 13 sagt, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt um der Willen, welche die Seligkeit ererben sollen. Aber in Markus 1, da wird Johannes der Täufer Angelos genannt. Und das war ja wahrlich kein Engelwesen, sondern ein ganz normaler Mensch. Eben Sohn von Zacharias und Elisabeth. Lesen wir mal Markus 1. Verse 1 und 2. Oder bis 3. Wer liest vor?
Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade.
Jawohl. Also hier haben wir zwei Zitate. Eines aus Malachi 3, Vers 1, sehe ich seine meinen Boten, und eines aus Jesaja 40, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Es sind zwei Prophezeiungen auf Johannes den Täufer hin, der als Vorläufer, Wegbereiter des Messias kommen sollte. Und darum wird dann im nächsten Vers berichtet, Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und jetzt in dem Text, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Da spricht Gott, der Vater, zum Sohn. Ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, also ich schicke Johannes den Täufer als Wegbereiter vor dir her. Aber das Wort für mein Bote, das ist mein Angelos. Das ist ein Bote, ein Mensch als Gesandter. Und so ist es auch mit Malach im Alten Testament, zum Beispiel in 2. Könige 1. Gesandte, Abgesandte des Königs, die werden auch Malach genannt. Aber das ist sonst im Alten Testament das übliche Wort für Engel, für Engelwesen, Geistwesen. Also das Wort selber ist eigentlich neutral, wesensneutral kann man sagen. Es kann ein Engelwesen bezeichnen, es kann einen Menschen bezeichnen und noch mehr im Alten Testament, es kann wirklich den Sohn Gottes, Gott selber bezeichnen. Das sieht man sehr eindrücklich in 1. Mose 16, in dieser Geschichte, als Hagar Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen geflohen war in die Wüste, da erscheint ihr der Engel des Herrn. Hebräisch Malach Adonai. Und da können wir ein paar Verse lesen. 1. Mose 16, Vers 7.
Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barek.
Ja, das reicht schon mal. Deine Übersetzung hat mich ein bisschen überrascht. Ja, nein, es ist aber korrekt. Jetzt sieht man also in Vers 7 wird klar gesagt, eben der Engel des Herrn trifft da Hagar und der Engel des Herrn spricht mit Hagar. Und plötzlich in Vers 13 wird eben gesagt, dass sie den Herrn, der zu ihr redete, mit einem Namen benennt: Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Aber es, hier steht dann nicht plötzlich, da nannte sie den Namen des Engels des Herrn, sondern da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete. Und da steht, für Herr steht Yahweh. Also es ist austauschbar. Der Engel des Herrn ist offensichtlich der Herr selber. Der Engel Jahwes ist Jahweh selber. Und Jahweh, das heißt der Ewigseiende, Unwandelbare. Und natürlich dann entsteht die Frage, ja, aber der Gesandte des Herrn, von wem ist er gesandt? Ja, vom Herrn. Aber der Gesandte des Herrn ist der Herr selber. Wie kann der Herr den Herrn senden? Ja, wie das ein Rabbi gesagt hat, das Problem mit dem Malach Adonai werden wir erst lösen können, wenn wir die Lehre der Trinität akzeptieren. Die Lehre der Dreieinheit Gottes. Und das ist jetzt nur eine Stelle, aber jetzt können wir durch das ganze Alte Testament hindurchgehen. Diese geheimnisvolle Person des Boten des Herrn, der Herr selber ist, finden wir immer wieder. Und darum wird daraus klar, eben, es gibt zwar nur ein Gott, aber in der Gottheit sind drei Personen unterschieden. Und tatsächlich macht das Neue Testament dann ganz klar, der Vater hat den Sohn in diese Welt gesandt. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und auch der Heilige Geist ist Gott. Also, und trotzdem gibt es nur ein Gott. Also in der Gottheit gibt es drei Personen, die zu unterscheiden sind. Nicht der Vater ist in die Welt gekommen und ist am Kreuz gestorben. Der Sohn ist in die Welt gekommen und ist am Kreuz gestorben. Also wir können ganz klar unterscheiden, die Personen, aber die Bibel macht klar, der Sohn ist der ewige Gott, der Heilige Geist ist der ewige Gott und auch der Vater ist der ewige Gott. Aber jetzt wird klar, eben Engel ist ein bisschen irreführend für den deutschen Leser, wenn er liest, der Engel des Herrn, weil man dann nicht weiß, ja, eigentlich ist das Wort viel weiter gefasst auf Hebräisch. Also es wäre besser, man würde hier übersetzen, der Bote des Herrn fand sie an der Wasserquelle. Dann wird es einfach für den Leser verständlicher. Wird klarer.
Roger?
Ja?
Das ist ja wahrscheinlich auch die Ursache, warum das die Zeugen Jehovas da sich immer bloß auf Jehova berufen und sagen, ja, Jesus, das ist ein bloß ein Engel oder so in die Richtung.
Ja, natürlich. Oder? Nur, eben, aber die kann man dann wirklich am Kragen packen. Ja, aber 1. Mose 16 macht klar, der Engel des Herrn ist der Herr, ist Jahwe. Und später zum Beispiel erscheint er auch Gideon in Richter 6. Und als Gideon realisiert, das ist der Engel des Herrn, hat er Angst, er müsse sterben, weil er Gott gesehen hat. Ha, der wusste es besser als die Zeugen Jehovas. Als alttestamentlich Gläubiger, nicht wahr? Er hatte das Neue Testament noch nicht. Aber es war für ihn klar, das ist Gott. Und interessant ist ja, obwohl im orthodoxen Judentum wird die Lehre der Dreieinheit abgelehnt, aber in den orthodoxen Schriften, im Buch Zohar, das im orthodoxen Judentum ein bedeutendes Buch ist, dort steht, wie können drei eins sein? Dieses Geheimnis könne man nur verstehen durch den Ruach HaKodesh, durch den Heiligen Geist. Also wenn da einer kommt und sagt, ja, Trinitätslehre, das ist eine hellenistische, wir sagen griechische, heidnische Erfindung, das hätte mit der Bibel nichts zu tun, mit Judentum nichts zu tun, wie bitte? Da, ich kann das zeigen in den Schriften der Rabbiner, man kann das nur durch den Heiligen Geist verstehen. Also, und wenn du das in Frage stellst, dann musst du dir eben gefallen lassen, dass du den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist keine Erkenntnis bekommen hast, wenn du das leugnest. Ja.
Zacharia 13, Vers 7, da sagt ja Gott selber, er schickt seinen Gesang.
Oder meinst du Zacharia 12, Vers 10, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben?
Ja.
Meinst du diese Stelle?
Also.
Es spricht ja Jahwe in Zacharia 12. Und dann sagt er, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und der Satz geht weiter. Und sie werden über ihn wehklagen.
Ja.
Also im ganzen Kapitel, das macht Vers 1 klar, spricht Jahwe. Und er sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen. Ja, aber da wechselt er die Person. Ja? Aber wer spricht? Immer noch Jahwe. Jetzt spricht plötzlich, zuerst spricht der Sohn. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und der Vater sagt, und sie werden über ihn wehklagen. Du hast schon diese Stelle gemeint, oder?
Ja, oder Psalm 110. Ja, auch.
Ja, genau. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten. Dort sieht man auch Adonai und Jahwe, diese zwei Personen. Und das ist ein Riesenproblem fürs Judentum. Denn es wurde anerkannt von den Rabbinern, Psalm 110 ist ein Psalm, der vom Messias spricht. Und jetzt, wieso diese zwei Personen? Der Herr sprach zu Adonai, Jahwe sprach zu Adonai. Und beide sind göttliche Titel, Adonai und Jahwe. Ja, gut, gehen wir weiter zu Offenbarung 8. Also, jetzt stellt sich die Frage, dieser andere Engel, oder wir können einfach neutral übersetzen, ein anderer Bote. Ist das ein Engelwesen oder ist das vielleicht die gleiche Person wie der Malach Adonai im Alten Testament, der Engel des Herrn, Gott selber. Also hier wird er uns vorgestellt als ein Priester, nicht wahr? Im himmlischen Heiligtum übt er Priesterdienst aus, indem er Rauchwerk verbrennt. Wo kommt diese Person in der Offenbarung noch vor? 10, Vers 1. Lest du gleich vor, Erich, 10, Vers 1. Also jemand anders? Also.
ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, begleitet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein, und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen.
Jawohl. Also, auch ein anderer Engel. Oder einfach neutral ein anderer Bote. Jetzt, wie wird diese Person beschrieben? Das Gesicht, wie? Leuchtet wie die Sonne. Das erinnert einen sofort an Offenbarung 1, wo von dem Herrn Jesus gesagt wird, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in Kraft. Also, ich gebe die Stelle an. Offenbarung 1, Vers 16. Weiter wird gesagt, einen Fuß setzt er auf die Erde, den anderen auf das Meer. Was bedeutet das, den Fuß auf etwas setzen? Ja, in Besitznahme, und zwar, das sagen wir, aufgrund von Josua 1. Gott sagt Israel vor der Eroberung des Landes, des verheißenen Landes, jede Fußsohle, wo ihr draufsteht, euch habe ich das Land gegeben. Also, das Draufsetzen, Besitzanspruch. Nun, wenn einer den einen Fuß auf das Meer, den anderen auf das Festland setzt, heißt das, die ganze Welt gehört mir. Wer ist dieser Bote, der Anspruch erheben kann auf die ganze Welt? Nun wird weiter dann beschrieben, er ist bekleidet mit einer Wolke. Und diese Wolke werden wir noch einige Male in der Offenbarung finden, wo die Schechina, die Wolke der Gegenwart Gottes, vorkommt. Und weiter wird gesagt, er brüllt wie ein Löwe. Ja, das ist genau das, was in Joel 3 von Gott gesagt wird, dass er, können wir das kurz aufschlagen, Joel 3, da geht es genau um die große Drangsalszeit am Tag des Herrn. Joel 4, Vers 14, bis 16, könnt jemand lesen? Diejenigen, die nur drei Kapitel haben, die haben den gleichen Text. Dort ist es Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Liest nochmals jemand? Jawohl, der Tag des Herrn, das ist die große Drangsalszeit. Weiter? Jawohl. Und es ist so, dass dieser Ausdruck, der Herr brüllt aus Zion, das ist das Brüllen, das gebraucht wird für einen Löwen. Also, und in Offenbarung 5 haben wir doch Jesus Christus bezeichnet, gefunden als der Löwe aus dem Stamm Juda. Ja? Also, das macht, all diese Elemente weisen darauf hin, diese geheimnisvolle Person, übrigens, das war Offenbarung 5, Vers 5, der Löwe aus dem Stamm Juda. Dieser andere Engel, das ist wirklich der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und hier in Offenbarung 10, 1 bis 4, wird er uns vorgestellt, nicht als Priester, sondern, wie könnten wir das umschreiben? Ja, er ist der König sogar. Nicht nur der Königsbote, sondern der König. Ja, der den Anspruch auf die ganze Welt erhebt und brüllt als Löwe. Das ist der König. Und jetzt noch eine dritte Stelle, wo dieser andere Engel so beschrieben wird als Person. 18,1. Ja, bitte. Jawohl. Also hier wieder dieser andere Engel, aber schon erstaunlich. Von seiner Herrlichkeit, nicht von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Herrlichkeit wird die ganze Erde erleuchtet. Und er bringt das Licht in die Dunkelheit und verkündigt den endgültigen Untergang dieses gottwidrigen falschen Kirche. Babylon ist nämlich in der Offenbarung, werden wir später sehen, das Gegenstück zur wahren Gemeinde, zur wahren Kirche. Die wahre Kirche ist die Braut des Lammes, das neue Jerusalem. Und die falsche Kirche ist die große Babylon, die Hure. Merken wir, Stadt gegen Stadt, neues Jerusalem. Babylon, die große. Die Braut des Lammes, die Hure. Als Kontrast. Und hier wird also der Untergang verkündigt. Ja, in welchem Charakter erscheint hier dieser Bote? Nicht königlich, nicht priesterlich, sondern?
Göttlich.
Prophetisch. Ja, göttlich sowieso. Aber hier, der den Untergang verkündigt, das ist Prophetenamt. Ja, und da haben wir also König, Priester und Prophet. Wie in unserem bekannten Lied, welch ein Freund ist unser Jesus? Und dann wird gesagt, wie wir von Freunden verlassen sein können, wie wir ins Gebet fliehen, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Es ist ja so, im Alten Testament gibt es drei Ämter, die durch Salbung mit Öl eingesetzt werden konnten. Der Hohepriester, die Könige, klar, so wie David gesalbt wurde, und auch die Einsetzung eines Propheten finden wir. Wer wurde durch Öl eingesetzt? Elisa. Ja, und was heißt Messias?
Gesalbter.
Und griechisch Christus, der Gesalbte. Das ist der, der alle diese Ämter, die im Alten Testament eigentlich niemand in einer Person in Israel vereinigen durfte. König, Priester und Prophet konnte man nicht gleichzeitig sein, nach Gottes Gesetz. Denn Könige kamen aus dem Stamm Juda und Priester aus dem Stamm Levi. Also, es gab Gewaltentrennung. Aber eben sie waren Hinweise auf den kommenden Gesalbten, den Messias, der einmal in seiner Person alles vereinigen würde. König, Priester und Prophet. Und jeder Gläubige kann sagen, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Und er kann sagen, in meine Dunkelheit hinein hat der Herr Jesus hineingeleuchtet und gezeigt, dass ich ein verlorener Sünder bin. Da hat als Prophet gewirkt. Und dann hat er mir aber klar gemacht, dass er das Opfer dargebracht hat zur Vergebung meiner Schuld. Da haben wir den Priester, der nicht einfach ein Tieropfer gebracht hat, sondern sich selber geopfert hat, wie der Hebräerbrief das sagt. Als hoher Priester sich selber geopfert. Und seither ist er unser Herr, der uns führt durchs Leben, der König. Das ist alles in seiner Person, eben in Christus im Begriffen. Und darum, jedes Mal, wenn man in der Bibel liest über Jesus Christus oder Christus, Christus, Jesus, sollte man immer wieder sich bewusst machen, Christus bedeutet König, Priester und Prophet. König, Priester und Prophet. Der Prophet, der aufdeckt, der Priester, der die Schuld von Schuld befreit, der König, der führt und regiert und befiehlt in meinem Leben. Dann bekommt das Inhalt und Tiefgang und Bedeutung. Noch einmal wird dieser andere Engel erwähnt und beschrieben als Person, das ist Offenbarung 7. Aber da hatte ich damals gar nicht viel dazu gesagt, wollte später darauf zurückkommen. Offenbarung 7, liest jemand Vers 2?
Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels.
Jawohl, also hier erscheint diese geheimnisvolle Person zum ersten Mal, ein anderer Engel. Er hat das Siegel Gottes und kann den Überrest Israels versiegeln und sicherstellen für die Not der bevorstehenden Drangsal. Also hier stellt sich zum ersten Mal die Frage, wer ist denn diese Person? Und dann kommt man zu Kapitel 8 und da merkt man, das ist ein Priester. Später kommt man zu Kapitel 10, das ist ein König. Und noch später zu Kapitel 18, das ist ein Prophet. Wer ist das? Jesus Christus. Aber um Verwirrung vorzubeugen, muss ich natürlich noch darauf hinweisen, in Offenbarung 14 werden eine ganze Serie von Engeln erwähnt mit besonderen Aufgaben. Offenbarung 14, Vers 6, da heißt es: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Und dann kommt Vers 8, und ein anderer zweiter Engel folgte und sprach. Vers 9, und ein anderer dritter Engel folgte. Und so werden diese Engel da aufgezählt. Steht auch ein anderer. Aber da sind jetzt einfach normale Engel, die aber nummeriert werden. Ja? Ein zweiter, dritter. Da geht es nicht, da geht es um wirkliche Engelwesen. Aber ganz abgesetzt davon, eben diese vier Stellen mit dem anderen Engel, wo wir merken, das ist nicht einfach irgendein Engelwesen, sondern das ist der Engel des Herrn aus dem Alten Testament, der Herr selbst. Gut, und jetzt haben wir schon gesehen, er gibt also den Gebeten Kraft. Und jetzt müssen wir Matthäus 24 aufschlagen. Wir haben das schon angesprochen mit der Flucht am Sabbat und im Winter. In der Ölbergrede, da hat der Jesus den Überrest Israels vorbereitet für diese Zeit. In Vers 14 wird noch gesagt, dass das Evangelium allen Nationen verkündigt werden wird, nicht allen Menschen, aber allen Nationen, was ja bis heute jetzt erfüllt worden ist, bis ins 20. Jahrhundert. Und ab Vers 15 ist noch alles in der Zukunft. Liest jemand Matthäus 24 ab Vers 15? Ich werde dann immer wieder unterbrechen und was kommentieren.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist.
Ja, da bis mal dahin. Also ist so, der Herr Jesus verweist auf die Stelle im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 27 und am Schluss von Kapitel 12, wo von diesem Gräuel, von diesem Götzenbild gesprochen wird, dass der Antichrist im dritten Tempel aufstellen wird. Und dadurch wird der kommende dritte Tempel verunreinigt und entweiht werden. Weil der Antichrist wird ein Feind sein der Tempelbewegung. Und dieser Gräuel wird aber von der Masse in Israel akzeptiert werden, weil sie den Antichristen als Messias aufnehmen werden. Und hier wird dieses Götzenbild genannt, der Gräuel der Verwüstung. Das heißt, dieser Gräuel wird zur Folge haben, dass die schrecklichste Verwüstung über Israel kommen wird. Und darüber sprechen ja viele prophetische Stellen, dass dann von einer Armee von Norden her, in Daniel, der König des Nordens, eine Bezeichnung für Großsyrien, in Jesaja Assyrien, eine Bezeichnung für Nordirak, von Norden her kommen wird und ganz Israel überrennen wird. Und mit diesem Überrennen, mit dieser Katastrophe, bei der zwei Drittel der Juden in Israel umkommen werden, beginnt die große Drangsal. Und das wird den ganzen Weltkrieg entfesseln, loslösen. Und hier sagt der Herr Jesus, wenn ihr also diesen Gräuel der Verwüstung bringt, von dem Daniel geredet hat, stehen seht an heiligem Ort, auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es. Die 144.000 nach der Entrückung, die werden das Neue Testament lesen. In hebräischer Übersetzung, alles vorbereitet, alles da. Und dann wissen sie, oh, das ist das Zeichen. Jetzt müssen wir auf die Berge fliehen. Weiter, Roland. Jawohl. Also, das heißt, sofort fliehen auf die Berge. Nicht Zeit verlieren, indem man noch zurück nach Hause geht. Also, wenn man da irgendwo auf dem Acker ist, im Kibbutz, sofort fliehen. Und dann wird auch noch gesagt, dass es eben ganz schwierig ist für Schwangere und Säugende in jenen Tagen zu fliehen. Wenn man schwanger ist oder ein Baby säugt, das ist ganz schlimm. Also darum einfach weh. Ich habe damals das so richtig als Illustration gesehen im Golfkrieg 1991. Da gab es ja diese Phase, als Saddam Hussein auf die Kurden losging, sind die dann geflüchtet auf die Berge, ganz im Norden von Irak. Und das war dann gerade Winterzeit. Das war eine Katastrophe, man kann sagen, eine humanitäre Katastrophe höchsten Grades. Und die mussten mit den Babys, schwangere Frauen, alle, die mussten alle fliehen auf die Berge. Das war furchtbar. Also das hat mich so erinnert an das, wehe aber den Schwangeren und Säuglingen in jenen Tagen. Und jetzt kommt nämlich gleich dazu, Roland, betet.
Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht.
Ja, auf die Berge fliehen, im Winter. Ja, die Kurden haben gezeigt, wie schrecklich das war. Und der Jesus sagt also dem Überrest, betet, dass Gott das Timing so setzt, dass diese Flucht nicht auf den Winter fällt. Und auch nicht auf einen Schabbat. Warum? Wie? Ja, dann kann man nicht mehr mit Ecket, mit den Busbetrieben fliehen. Oder, ja, der öffentliche Verkehr ist lahmgelegt. Und die werden also fliehen auf die Berge, die sind hauptsächlich heute im Westjordanland. Und Jesaja 16 macht klar, dann gehen sie hinüber nach Moab. Gott sagt zu Moab, nimm meine Flüchtlinge auf und verbirg sie bei dir. Moab, das ist das Gebiet in Jordanien auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und dort werden sie dann 3,5 Jahre versorgt werden. Ich sehe, da will noch jemand was fragen, da hinten. Ja, also dass man, es wird ganz praktisch gesagt, wer aufs Dach ist, soll nicht mehr ins Haus hinabgehen und dann noch Dinge holen. Sagen, ach, da noch diese Tasche und die Kreditkarte dort und Sie wissen ja, wie das ist, ja? Also, keine Zeit verlieren, runter, nicht nur Sachen im Haus suchen, sofort fliehen. Es gilt, keine Minute zu vergeuden, zu verlieren.
Da ist doch dieses orientalische Dach gemeint, wo man, also nicht wie bei uns, sitzt man nicht einfach auf dem Dach.
Ja, natürlich, aber das ist auch heute so. Man kann sogar über die Dächer in Jerusalems Altstadt, kann man über die Dächer steigen und hat dort wunderbare Aussicht über die anderen Häuser und sieht dann allen Unrat der Nachbarn. Ja, ja, der Jesus sagte das für die Zukunft, aber das passt auch auf die heutige Zeit, eben wenn man auf dem Dach oben ist und auf der Dachterrasse runter, aber nichts mehr suchen im Haus, sondern verschwinden. Weiter, Roland.
Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.
Jawohl, also Gott hat diese Zeit der Drangsal genau festgelegt auf 1260 Tage. Das werden wir noch später beim Studieren der Offenbarung sehen. Also Gott hat das genau beschränkt auf diese Zeit. Das ist kürzer als der Zweite Weltkrieg. Und der Herr sagt aber hier, wenn Gott das nicht so verkürzt hätte oder nicht verkürzen würde, dann würde kein Fleisch gerettet werden. Er sagt nicht keine Seele. Kein Fleisch gerettet werden, das heißt, kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde sich auslöschen. Das konnte man früher nicht verstehen, wie das geht. Und heute wissen wir, das ist kein Problem. Nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und noch mehr. Die Waffen sind da, um die Menschheit viele Male auslöschen zu können. Und der Herr sagt also, Gott wird das verhindern, aber dazu muss die Zeit begrenzt sein. Und um der Auserwählten willen, und damit sind jetzt eben gemeint die Auserwählten aus Israel, wegen ihnen hat Gott diese Zeit verkürzt. Und jetzt kommen wir zurück zur Offenbarung 8. Jetzt sehen wir, wie das alles zusammenpasst. Das siebte Siegel wird geöffnet. Es gibt eine Ruhe vor dem Sturm. Und wir sehen aus Matthäus 24 die Wichtigkeit des Gebets. Die Gläubigen im Blick auf die Drangsal beten, dass das nicht am Sabbat, nicht im Winter geschieht. Und dass der Herr sie durchträgt durch diese schwere Zeit. Und da wissen sie, der Herr Jesus ist der hohe Priester im Himmel. Der Hebräerbrief nennt den Herrn Jesus 10-mal hoher Priester. Und es wird auch gesagt, dass er eben sich in der Fürbitte für die Gläubigen einsetzt. Auch heute, nicht nur jetzt für die Zukunft. Das können wir sehr, sehr schön auch übertragen auf das, was wir heute erleben. Liest jemand aus Hebräer 7, Vers 27? Vielleicht schon Vers, ja, Vers 25, genau.
Daher kann er auch die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden.
Jawohl, genau das. Also, der Herr Jesus wird hier als hoher Priester im Himmel vorgestellt und von ihm heißt es, dass er allezeit lebt, um sich für sie, die Gläubigen, zu verwenden. Und was heißt das, für sie zu verwenden? Das heißt, sie zu vertreten, kann man übersetzen, für sie zu bitten. Also, der Herr Jesus ist im Himmel und betet für die Gläubigen, dass sie das Ziel erreichen. Es geht hier nicht ums Gebet für Ungläubige. Es steht zwar, daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen. Das sind Gläubige. Sie nahen durch ihn Gott zu Gott. Das ist in Präsenz, gewohnheitsmäßige Handlung. Sie kommen zu Gott durch ihn. Das sind wahre Gläubige. Und er vermag sie zu retten, das heißt aus allen Gefahren, auch von den Gefahren vom Glauben abzufallen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben Angst. Sie wissen, sie sind echte gläubige Kinder Gottes, aber sie haben Angst, vielleicht könnte ich mal später irgendwie auf Abwege kommen und dann verliere ich mein Heil. Aber hier wird gerade gesagt, dass der Herr Jesus als Hohepriester für die wahren Gläubigen, die durch ihn Gott nahen, betet, sie vertritt und er vermag völlig zu erretten, aus allen Gefahren heraus uns bis ans Ziel zu bringen. Das ist das Wunderbare, dass er die Garantie gibt, dass ein wirklich Bekehrter auch das Ziel erreichen wird. Es ist vollkommen falsch, wenn jemand als Wahrgläubiger Angst hat, vielleicht komme ich dann am Schluss doch in die Verdammnis. Das ist im Widerspruch und es verunehrt Jesus Christus. Denn er ist ja der hohe Priester, der durch seine Fürbitte, die eben vollkommen ist, dieses Räucherwerk, dieses wohlriechende Räucherwerk in Offenbarung 8 spricht davon, dass alle seine Gebete eben wirkungsvoll und Gott wohlgefällig sind, so bringt er uns ans Ziel. Und das, was für uns so wahr ist, wird eben auch wahr sein für den Überrest. Der Herr Jesus wird sich für sie einsetzen vor Gottes Thron und die werden durch die ganze Not der Drangsal hindurchkommen, ohne dass sie Angst haben müssen, vielleicht erreiche ich das Ziel dann doch nicht am Schluss, weil die Versuchung zu groß ist. Nein, er bringt die wahren Gläubigen, die Versiegelten, durch. So wie er die Gläubigen, die heute versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, nach Epheser 1, Vers 13 bis 14, durch die Bekehrung sind sie versiegelt, die bringt er ans Ziel. Das ist so ermutigend. Und jetzt sehen wir auch, wie prophetische Texte, die zwar von der Zukunft reden, die haben immer auch eine Bedeutung für uns. Also wenn man das liest, muss man nicht, natürlich zuerst muss man wissen, was bezieht sich das, sieht das Siegel, das ist noch nicht jetzt, das ist zukünftig und dieses Rauchwerk, das bedeutet das und das, aber nachher müssen wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Ja, auch schon heute haben wir diesen Fürbitter im Himmel. Und dann liest man vielleicht auch Johannes 17 ganz anders. Dort sehen wir, wie der Sohn Gottes vor dem Vater für die Gläubigen bittet. Und ihm wieder sagt, ich bitte nicht für die Welt, ich bitte für sie, für die, welche du mir gegeben hast. Und er betet ganz anders als wir. In Vers 24 sagt er, Vater, ich will. Oh, ich hoffe, keiner von uns betet so. Vater, ich will. Ja, man hat man Kinder, die sagen, ich will. Und wir können in unserer Familie sagen, wir haben keinen Willi. Also, so bittet man nicht, ich will. Aber der Jesus, der Sohn Gottes, er kann beten, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen und so weiter. Dort finden wir auch etwas von diesem Wohlgeruch eben von seinen Gebeten. Und da haben wir die feste Basis, um ohne Angst bis ans Ziel zu kommen. Er bringt uns ans Ziel. Wenn das von uns abhängen würde, das Heil, die Sicherheit des Heils, das wäre eine Katastrophe. Ja, dann stehen wir nicht auf dem Felsen. Aber glücklicherweise ist eben Jesus Christus der Fels, der uns das feste Fundament unseres Glaubens ist. Und dann sehen wir aber, was geschieht mit dem goldenen Rauchfass. Er füllt es mit den Kohlen des Altars, des Brandopferaltars, und wirft es auf die Erde. Und für die Erde wird das ein Fluch. Stimmen, Donner, Blitze, Erdbeben. Merken wir, wie plötzlich all diese Tempelgeräte, die eigentlich gedacht sind als Segen, für die Welt wird es zum Fluch. Für die wahren Gläubigen ist das ein Segen, dieses goldene Räucherfass. Und so ist es in der ganzen Offenbarung. Das, was eigentlich von Erlösung spricht, der Altar, und die Kohlen. Das spricht dann vom stellvertretenden Opfer, dort, dass wir gerettet werden. aber hier werden die Kohlen des Altars zum Fluch für die Welt. Mit dem Räucherfass, die Kohlen auf die Erde geworfen, es gibt Erdbeben. Und zum Schluss noch, jetzt werden wir dann nächstes Mal die sieben Posaunen anschauen. Und man fragt sich, muss man da denken an die sieben Schofarhörner von Jericho, die geblasen wurden, diese Widerhörner, und Jericho ist zusammengefallen? Oder muss man an die silbernen Posaunen denken, aus 4. Mose 10? Man muss an die silbernen Posaunen denken. Und zwar, nur mal jetzt andeutungsweise zum Schluss, im Tempeldienst in Jerusalem, bis ins Jahr 70, da wurden an allen normalen Opfertagen wurden zu sieben Gelegenheiten die silbernen Posaunen geblasen, aus 4. Mose 10, in Verbindung mit den Opfern. Also die sieben Posaunen, das war eine bekannte Sache im Tempel. Und Johannes, der war ja vertraut mit dem Tempel. Der kannte ja auch sogar den hohen Priester persönlich, sagt uns Johannes 19. Er hatte sogar zum Priesterhaus hatte eine besondere Beziehung. Der kannte alle diese Symbole. Und für ihn war das alles klar, wenn er das so sah, auch die sieben Posaunen. Ja, das sind die sieben Posaunen, die man täglich im Tempel blies, in Verbindung mit dem Vergebung bringenden Opfer. Aber jetzt hier in der Offenbarung werden diese sieben silbernen Posaunen zum Fluch. Da kommen die Gerichte wie Schläge über diese Erde herunter. Und was lehrt das uns? Wenn ein Mensch Gottes Angebot zur Vergebung und zur Versöhnung mit ihm durch das Opfer des Herrn Jesus ablehnt, dann gibt es keinen anderen Weg mehr. Das ist der einzige Weg. Und dann bleibt nur noch Gericht. Dann wird das, was eigentlich gedacht war zu unserem Segen, wird zu unserem Fluch. Und hier in der Offenbarung wird gezeigt, eine Welt, die das Evangelium verworfen hat, für die bleibt nur noch der Fluch. Aber für uns, wenn wir lesen von den Posaunen, dann denken wir sofort an den wunderbaren Gottesdienst zur Ehre Gottes. Und es geht um das Opfer des Herrn Jesus. Für uns hat das alles mit Segen zu tun, für die Welt hat das Gleiche mit Fluch zu tun. Ja, wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das so reich, so wunderbar ist. Und wir dürfen staunen über diese Zusammenhänge in deinem Wort und werden nie fertig damit. Aber es gibt uns einen solchen Vorgeschmack auf die Zukunft und die himmlische Herrlichkeit mit dir. Und danke, dass wir auch sehen dürfen, dass du das letzte Wort sprechen wirst über diese Welt. Du hast das Recht auf diese ganze Erde. Und du wirst als der Letzte hier auf der Erde stehen und das letzte Urteil sprechen. Herr Jesus, danke, dass wir dich auch sehen durften als unseren großen hohen Priester, der Mitleid hat mit uns und Mitgefühl und der für uns betet und für uns die Garantie ist, dass wir als solche, die an dich glauben, wirklich zum Ziel kommen. Nicht wegen unserer Treue, sondern wegen deiner Treue. Amen.